Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod- und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin da, und zwar die Thea. Und wir sprechen über ein ganz großes Thema, was bestimmt auch viele nochmal interessiert, und zwar BDSM. Liebe Thea, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich sag auch mal Moin, aus dem einfachen Grund, da wir hier im Norden sind. Also ich bin die Thea und ich wohne seit ein paar Jahren in Hamburg, komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und habe zum Beispiel auf Instagram, da haben wir uns ja auch kennengelernt, habe ich mein Account mit dem Namen Theas Momente, und entstanden ist der eigentlich ähnlich wie die Audienz-App, vielleicht kennt das der eine oder andere, wo man eben Sprachmitteilungen hinterlegen kann. Ja, mehr oder weniger aus so einer lustigen Laune, dass mich immer wieder Leute gefragt haben, ah, was ist denn das und was ist denn das? Und ich kenne mich da gar nicht aus. Und so ist das eigentlich entstanden. Ich habe noch einen Account, wo ich mich mit Poly-Thematiken beschäftige. Und bei mir ist es so, dass ich ganz, ganz viele Jahre in Nordrhein-Westfalen auch eine eigene Femdom, da können wir gleich mal gucken, was das eigentlich bedeutet, und Fußfetisch-Party in Dortmund hatte. Das ist erstmal soweit zu mir.
Ja, voll spannend. Genau, und wir sprechen heute über das Thema BDSM. Was bedeutet denn die Abkürzung BDSM?
Ja, das ist schon mal ganz spannend. Also dieser Begriff BDSM, der ist noch gar nicht so alt. Also das ist ein sogenanntes, das nennt sich so mehrschichtiges Akronym. Also diese Buchstaben bedeuten unterschiedliche Dinge. Und dieser Begriff BDS und M ist tatsächlich erst in den 1990er Jahren entstanden. Und das ist ein Sammelbegriff. Und ein Sammelbegriff für sexuelle Neigungen und Praktiken. Und dann ist es so, dass das B zum Beispiel für Bondage steht, also die Thematiken mit dem Fesseln. Das D steht zum einen für, also sind englische Begriffe, Disziplin, also Strafen, Schrägstrich Disziplin, aber auch für die Dominanz. Also ne, das D bedeutet einmal Disziplin und Dominanz. Und das S steht dann für Submission und gleichzeitig auch für Sadismus.
Okay.
Und das M für Masochismus. Also du hast eigentlich so dieses Thema Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission, Sadism und Masochism. Also ne, der Schmerz gibt und der den Schmerz empfängt sozusagen. Früher war das einfach nur das Thema SM, nur Sadomasochismus. Und dann ist halt irgendwann so der Bereich des Bondage und des sogenannten DS-Bereich, also Dominanz und Unterwerfung dazu gekommen.
Genau. Und was bedeutet Submission?
Ja, das ist jetzt ganz spannend, weil da gibt es eben, wie gesagt, tausende von verschiedenen Begriffen oder Begriffe. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal gehört. So, ja, ich bin Sub oder das ist meine Subi oder mein Sub. Also das, ne, kann männlich wie weiblich wie es sein. Und das ist tatsächlich, die Sub steht für die englische Kurzform submissiv. Und das ist, ne, die Unterworfene sozusagen. Und das ist immer der oder die Bezeichnung für den passiven Part in einer, ich nenne es jetzt mal, sadomasochistischen Begegnung oder Beziehung oder in einem sadomasochistischen Spiel. Und da kann man dann eben, ne, von Sub sprechen, man kann von Subi sprechen, männlich wie weiblich wie es. Und es gibt aber auch noch sogenannte sinnverwandte Bezeichnungen. Und da hast du dann so dieses Thema Bottom. Ne? Also man spricht ja auch von Top und Bottom, da ist dann der Bottom. Dann hast du die Sklavin oder den Sklaven, das ist natürlich so sehr, das steht natürlich, das wirkt nochmal ganz anders, das Wort. Oder eben auch das Wort Bunny, also der kleine Hase. Und Bunny hast du dann zum Beispiel im Kontext vom Bondage. Also die Mädels und Jungs, die sich gerne fesseln lassen, sind in dem Fall dann die Bunnies.
Ah, okay.
Genau. Das ist eine ganze Menge, ja.
Das heißt also, submissiv sind halt diejenigen, die halt der passive Part sind.
Genau.
Muss aber jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass die Person, weil ich habe jetzt bei Masochismus denke ich immer daran, die Person findet es erregend, dass ihr Schmerz zugefügt wird. Mhm. Gilt das auch für submissive Personen oder ist das einfach nur dann eher dieses, man möchte dominiert werden?
Ja, genau. Also das kann beides sein. Mhm. Zum einen ist es so, dass du einfach unterwürfig bist. Mhm. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass du auch masochistisch bist, also dass du durch den Schmerz deine Lust erlangst. Sondern es kann einfach auch sein, dass du es magst, dominiert zu werden, verbal dominiert zu werden. Solche Themen auch wie, stell dich jetzt mal in die Ecke. Und da braucht kein Schmerz dabei sein. Da braucht keine Handlung dabei sein, wo vielleicht irgendwelche Werkzeuge dazukommen oder wo es um Schlagen geht oder Festhalten oder Fesseln. Das kann eben auch verbal geschehen. Es geht darum, in dem Moment bist du dann der Unterwürfige, die Unterwürfige und und gibst dich sozusagen deiner Rolle hin und übergibst die Führung an den Top, an den dominanten Part. Mhm.
Ja, ich finde, es hat auch schon viel mit dem Thema auch Kontrolle zu tun.
Ja.
Ne, Kontrolle entweder abgeben oder übernehmen. Mhm. Das finde ich auch immer noch sehr spannend. Was gibt's denn noch so für wichtige Begriffe im BDSM-Bereich, die man so kennen sollte?
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, ne, wir haben den Top, also den aktiven Part. Mhm. Und wir haben Bottom, das ist der passive Part. Und dann haben wir noch die Switcher. Also die, die eben beides sozusagen bespielen. Also das heißt, die beide Seiten annehmen können. Sowohl während einer Session und, ne, also während eines gemeinsamen Spiels. Also so heißt das dann auch wirklich. Wir spielen miteinander. Da ist dann der Begriff des Spieleabends ein bisschen was anderes als der mit den Gesellschaftsspielen vielleicht. Also die Begriffe gibt es und es gibt noch einen zum Beispiel ganz wichtigen Begriff für mich. Das ist safe, sane and consensual. Mhm. Das sind drei ganz besondere Begriffe, weil BDSM ist immer safe, sane und consensual, sonst ist es kein BDSM. Mhm. Das heißt, es ist so eine Grundregel und ein Leitgedanke, also auch da wieder die englischen Begriffe übersetzt, sicher, vernünftig und einvernehmlich mit den SpielpartnerInnen zu handeln, ihnen zu begegnen und auch ein Einverständnis zu haben. Also wir reden hier auch von einer Gesetzeskonformität, da komme ich gerne auch später nochmal zu. Und das ist einfach ganz wichtig, vorher ein Einverständnis zu haben. Und man macht nicht einfach das, worauf man Lust hat und nimmt sich eine Peitsche und schlägt da wild durch die Gegend, sondern die Dinge werden halt vorher besprochen und die werden abgesprochen und es muss das Einverständnis sozusagen verbal erstmal vorliegen, damit du dich halt eben auch in einem rechtlich sicheren Rahmen bewegst. Und dazu gibt es dann immer noch einen Begriff, der ganz interessant ist. Den haben vielleicht schon mal die ein oder anderen gehört. Nämlich das sogenannte Safe Word. Also Safe Wörter, also Sicherheitswörter. Und wenn du ein Sicherheitswort vereinbart hast, dann ist es so, dass du das sagen kannst und dann eigentlich die Spielbegegnungen, die Praktik, die Situation sofort aufgelöst wird. Das heißt, man sollte, da gibt's auch ein lustiges Buch, so dieses Thema, Ouch ist kein Safe Word oder Aua ist kein Safe Word. Das sagst du einfach zwischendurch mal. Mhm. Aua oder Ouch, das kann passieren, das ist kein Safe Word, sondern es sind häufig Wörter, die gar nichts mit der Situation zu tun haben. Wackelpudding. Mhm. Schmetterlingsdymbiose.
Ja.
Oder vielleicht auch Feuerwehrauto. Das geht schon wirklich so ein bisschen wieder in die Richtung Farben. Mhm. Weil man kann auch mit einem Ampelsystem spielen, ne? Dass einfach auch der dominante Part dann vielleicht einfach mal fragt und sagt, wo bist du gerade? Und dann kann ich sagen, grün. Dann weiß der alles gut. Oder ich sag gelb. Dann bin ich so schon hart an der Grenze und fühle mich vielleicht nicht so wohl gerade mit dem, was gemacht wird. Und bei Rot ist auch Stopp. Ohne Wenn und Aber. Also da sind wir bei diesem Thema, Nein ist Nein. Und das gilt auch im SM. Wir bewegen uns in einem schwierigen Raum, weil es geht um Gewaltausübung. Das ist einfach der Fakt. Also da kann man auch nicht schönreden. Es geht darum, um sexuelle Erregung häufig durch eine Gewalt oder durch Dominanz anzunehmen oder zu geben. Und da ist es einfach wichtig, dass es solche Regeln gibt. Der ein oder andere Erfahrene braucht das nicht. Der erkennt das, wenn er mit seinem Spielpartner, der Spielpartnerin zusammen spielt, eine Session hat, einen Abend verbringt, dann kann er das ganz genau, oder er oder sie das eben ganz genau sehen, was passiert da gerade bei meinem Gegenüber. Da braucht man vielleicht kein Safe Word. Ansonsten sage ich immer auch gerade für Leute, die anfangen, es ist ganz, ganz wichtig, so etwas zu vereinbaren. Mhm. Und das ist ja auch okay. Also man kann ja von noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also das ist ganz, ganz wichtig, da ganz vorsichtig auch anzufangen.
Das stimmt. Ja, und ein paar Tipps für Safe Words hast du ja auch schon gegeben, was man da gut wählen kann.
Man kann, also kannst du, wie gesagt, alles aussuchen. Ne? Mhm. Sollte ein Wort sein, was, wie gesagt, nichts mit der Situation zu tun hat. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Spanking, also auf alles, was mit Schlagen, entweder mit der Hand oder mit Gegenständen zu tun hat, und du suchst dir als Safe Word Gerte aus, dann kann das dazu führen, dass dein Gegenüber eher animiert wird, jetzt die Gerte zu holen oder vielleicht noch fester zu schlagen, als dass es dann eben das Wort ist, so, du, ich kann hier gerade nicht mehr. Ne? Also es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun in dem Moment, gerade wenn man vielleicht auch festgebunden ist oder nicht sieht oder nicht sprechen kann, dann muss man natürlich auch schauen, also bei solchen Thematiken, wenn man dann vielleicht geknebelt ist oder ne, irgendwelche Situationen hat, wo man nicht sprechen kann, dann muss man eben nonverbale Safe Words vereinbaren. Mhm. Und das ist wichtig, da gerade mit Menschen, die man vielleicht noch nicht so in- und auswendig kennt.
Mhm. Was wären denn so Beispiele für nonverbale Safe Words?
Also tatsächlich kannst du, wenn du die Hand zum Beispiel frei hast, irgendwas abklatschen. Also der Klassiker, wie vom Boxen. Ne? Mhm. Oder einen Fingerschnipp machen. Also muss man halt gucken, dass es so laut ist, dass das Gegenüber das dann auch hört. Aber Kleinigkeit, ne? Also nonverbale Safe Words funktionieren natürlich nicht, wenn du irgendwie geknebelt bist und die Hände hast du noch gefesselt und die Augen sind auch noch verbunden, dann funktioniert das nicht. Und die Füße am besten auch noch, sodass du nicht aufstampfen kannst. Aber das ist einfach wichtig, dass das vorgesprochen wird.
Das heißt also auch Kommunikation ist ja dann auch sehr, sehr wichtig. Einerseits vorher, mit Sicherheit sprecht ihr auch nochmal nachher darüber.
Ja, also es ist immer so die auch die Überlegung, spielst du mit jemandem? Also dieses Wort spielen ist ja dann wirklich dieses wir üben gemeinsam. Und das hört sich jetzt sehr fachlich an und auch sehr sachlich oder nüchtern. Wir üben gemeinsam eine Praktik aus, die wir uns ausgesucht haben. Aber wenn du jetzt wirklich zusammen spielst, dann ist es so, dass du schon darüber sprichst, natürlich, was gefällt. Was bringt es, ja, wenn ich jetzt im dominanten oder Top-Part unterwegs bin und ich stehe selber total darauf, mit der Gerte, dem Rohrstock, dem Pedal vielleicht auch zu schlagen und mein Gegenüber ist aber nicht masochistisch, mag auch die Bestrafung nicht, sondern hat auf der dominanten, submissiven Ebene dann eher das Verlangen, dass ich ihn verbal bestrafe oder dass ich sage, dass er mir dienen soll und den ganzen Abend neben mir herläuft und mein Getränk hält. Und das reicht vielleicht manchmal ja auch schon. Mhm. Also es muss gar nicht immer so, häufig ist es so weit gedacht, ne? Man braucht auch nicht an einem Abend jede Spielart auszuprobieren, die es irgendwie gibt. Und da ist ganz wichtig, vorher drüber zu sprechen und im Nachhinein ist es umso wichtiger, weil auch da wieder ein Begriff, gibt es den sogenannten Subspace und es gibt auch den Topspace, also eine Situation, die dich durch die Ausschüttung der Endorphine so high macht, dass du einfach wie in einem Zustand bist, als wie in einem Space-Zustand, als hättest du irgendwas vielleicht zu dir genommen, aber du hast ja auch was zu dir genommen, ne? Also da ist ja ganz viel Glückshormone werden da ja freigesetzt in dem Moment. Also so wie kurz nach dem Orgasmus, kannst du dir das auch vorstellen. Dass du einfach sagst, so, wow, ein cooler Zustand. Und den hast du über einen längeren Zeitraum. Und das ist wichtig, den anderen aufzufangen, da zu sein. Nicht einfach zu sagen, so, fertig, jetzt hier, tschüss. Ne? Drüber zu reden und auch zu sagen, hat dir das gefallen? Das ist ja auch manche Doms fragen das nicht oder auch Dominas fragen das nicht, weil sie dann denken, dass dann ihre, ich sag jetzt mal, Autorität untergraben ist. Aber das ist genau das Gegenteil, sondern es geht ja darum, sprecht miteinander. Und es ist doch toll, dann fürs nächste Mal zu wissen, du, hey, das fand ich jetzt nicht so gut, das war mir einfach zu viel. Mhm. Da hast du das benutzt und das benutzt und dann das und das und das auch noch vielleicht nächstes Mal langsamer. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Art Kritik, wo man am Anfang, gerade in einer partnerschaftlichen Beziehung, vielleicht auch erstmal mit umgehen lernen darf. Was aber ganz, ganz viel bringt, weil dann weiß ich eben, dass mein Partner oder meine Partnerin es nicht so schön findet, dass ich ihr irgendwelche Klammern an die Brustwarzen mache. Mhm. Oder dass mein Partner, meine Partnerin wirklich komplett, also auch gar keinerlei Empfindungen dabei hat, wenn ich ein Paddel, also meistens sind die aus Holz, benutze, gibt's ganz viele, da geht dann so eine Erregung auch komplett weg. Mhm. Und ist dann komplett vorbei. Also dann ist es durch.
Ja.
Ne? Und das ist ja total gut, wenn man das weiß, weil dann kann man das verhindern und kann dann eben für weitere schöne Momente sorgen.
Ja, das stimmt. Die nächste Frage, die bei mir jetzt auf dem Zettel steht, wir haben natürlich auch Fragen aus der Community gesammelt von euch. Ihr durftet Fragen stellen zum Thema BDSM. Die nächste Frage wäre, was ist der Unterschied zwischen BDSM und einem Fetisch?
Ja, das ist ganz spannend. Das wird häufig gleichgesetzt.
Genau, ja.
Und das ist es nicht. Und da kann man sich erstmal die Wortbedeutung anschauen. Wenn man mal so schaut, was Fetisch bedeutet, dann ist das eigentlich sehr schön, weil der Ursprungs- oder die Bedeutung ist eigentlich, dass das ein Zauber ist. Mhm. Und dazu kann man einfach ganz normal, sei es googeln oder in irgendeinem Wörterbuch nachgucken. Fetische sind göttliche Verehrungen und die gibt es auch heute noch, zum Beispiel auch im Voodoo. Also Voodoo wird auch in Teilen der Welt noch als eine Art Fetisch bezeichnet. Mhm. Und der sexuelle Fetisch, das ist ein sogenannter, und jetzt kommen wir wieder zu einem Fachwort, ein Stimulus, der sexuellen Erregung dient. Mhm. Also das kann ein Objekt sein oder das kann auch, können auch Materialien oder Körperteile sein. Mhm. Als Beispiel da, bei Objekten, das können Strümpfe sein oder Schuhe, Uniformen oder Windeln, ne? Bestimmte Kleidungsstücke. Mhm. Bei Material kann es auch ein Fetisch sein, dass jemand zum Beispiel Latex gerne mag oder Leder gerne mag oder Wolle. Und bei Körperteilen, das kann jedes Körperteil sein. Das kann von Brüsten über Beine, Hände, Füße, Achseln oder auch Körperhaare oder eben auch keine Körperhaare. Also auch da so diese Überlegung, für mich muss aber der Partner, die Partnerin rasiert sein, damit ich sexuell erregt bin. Also da muss man mal ein bisschen weiter gucken, dann sind wir eigentlich schon laut Definition in einem Fetisch. Mhm. Weil dieser Fetisch dazu führt, dass ich eben die volle Erregung bekomme.
Das heißt also, Fetisch bedeutet, das muss sein, damit ich sexuell erregt werde überhaupt. Oder, also ist der Fetisch, also verstehst du die Frage?
Ja, also du hast, es ist der Unterschied, also der Fetisch von der reinen Wortbedeutung, da ist es schon, dass es die reine sexuelle Erregung ist. Ich brauche diesen Fetisch, um sexuell erregt zu werden. Wenn mein Fetisch es ist, Pornos zu gucken, und ich brauche diese Pornos, um sexuell erregt zu werden, dann ist das mein Fetisch, dann brauche ich die. Das ist was anderes, wenn ich jetzt sage, auch ab und zu gucke ich mir gerne mal ein Porno an. Mhm. Oder ach, ich mag einfach Füße total gerne. Also ich zum Beispiel von mir, um mal da das zu sagen, ich stehe da auch zu, ich mag Füße total gerne. Mhm. Ich finde Füße super, aber ich mag auch Füße berühren. Wo jetzt vielleicht jemand, der einen Fußfetischismus hat, schon sagt, oh, das ist aber ungewöhnlich, als Frau Füße zu mögen und so. Ich mag Füße einfach. Ich finde Füße toll. Aber für mich brauchen die Füße, ich brauche selber die Füße nicht, um sexuell erregt zu werden. Mhm. Und da ist eben der Unterschied, der Fetisch ist etwas, was eine sexuelle Erregung auslöst. Mhm. Und dann gibt's noch den Bereich, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, den Bereich Kink. Ne?
Ja.
Das ist etwas, das ist so die Vorliebe, ne? Mhm. Also die Vorliebe, die du hast für etwas, aber das brauchst du nicht, um sexuell erregt zu sein.
Okay, das heißt dann aber, Also ist das dann auch schon wirklich so, dass du nur durch deinen Fetisch sexuell erregt wirst, aber nicht durch andere Dinge?
Das sowohl als auch, ne? Also okay. Das kann auch sein, dass du durch andere Dinge genauso erregt wirst, aber dass vielleicht der Fetisch, um jetzt vielleicht mal beim Latex, das Latex nochmal zu nehmen, als Materialfetisch, du das ganz toll findest, wenn du das anhast oder wenn du das riechst oder wenn du andere Menschen siehst und du spürst in dir eine Erregung, dann kann das eben zusätzlich dazu führen, dass du ein noch mehr Erregung sozusagen hast. Aber du kannst vielleicht, das kommt ja immer auf die Person an, auch ganz normal Sex haben, ganz normal erregt sein, sondern das ist so ein on the top, sozusagen. Okay. Aber es wird bestimmt auch Menschen geben, die das wirklich brauchen, um erregt zu werden.
Okay.
So ein bisschen klarer geworden?
Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar.
Ich weiß aber noch nicht so, also, obwohl ich muss sagen, so ganz weiß ich noch nicht, der Unterschied zwischen einem Fetisch und einem Kink. Also der Fetisch, löst sexuelle Erregung aus und ein Kink nicht unbedingt.
Ein Kink ist so eine Vorliebe. Also rein, du kannst mal ganz, man kann ganz einfach anfangen. Ne? Also ich mag es gerne, mich schwarz zu kleiden, oder ich mag gerne, und dann nehme ich mal was häufig tatsächlich auch im BDSM-Bereich auftaucht, eine Schuluniform zu tragen und da vielleicht auch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Das ist etwas. Das ist eine Vorliebe. Aber du bräuchtest es nicht, um damit die 100%ige sexuelle Erregung zu bekommen. Wenn du jetzt das als Fetisch hättest, dann musst du diese Uniform anziehen, damit du dich erregt fühlst. Also das ist tatsächlich so eine Abstufung, kannst du sagen. Also Fetisch ist immer das, das brauchst du, das mein Fetisch, das ist toll. Man kann auch sagen, BDSM ist mein Fetisch. Das ist das, was mich zur sexuellen Erregung bringt. Ja? Und so die King oder das andere sind halt Vorlieben. Das magst du einfach.
Ja.
Vielleicht stört's dich auch nicht, wenn jemand mal die Beine nicht rasiert hat. Ja, ich sag immer so, bei den Männern, das macht mir jetzt auch nichts aus, wenn du die Beine nicht rasiert hast. Also, ne, das sind sowieso ganz Stereotype. Thematiken.
Ja, das stimmt.
So, es gibt ja auch eben wirklich ganz viele Leute, die sagen, das gehört für mich dazu, das ist für mich wichtig, da dürfen keine Haare sein. Da, ne, ach so, und wenn da doch Haare sind und wenn die dann sagen, dann geht das nicht, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das eigentlich sogar schon ein Fetisch ist.
Weil dann
weil keine sexuelle Erregung fehlt, genau.
Ja. Okay. Jetzt ist es soweit ein bisschen klarer für mich geworden.
Frag gerne immer nach. Das ist tatsächlich, auch für mich, als ich das damals alles kennengelernt habe, das dauert auch. Ne? Also das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, dass das nie von jetzt auf gleich auch sowieso nicht erlernbar ist und dass das immer so ein ganz vorsichtiges Rantasten ist. Also auch für die ZuhörerInnen da wirklich ganz langsam und gezielt und nicht alles auf einmal ausprobieren wollen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und man muss auch nicht, müssen sowieso nicht von Anfang an immer alles wissen.
Das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Lernprozess.
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, da war das bei mir auch so, dass ich gefühlt zitternd auf den ersten Playpartys stand und ganz unsicher war und dachte, oh Gott, und jetzt auch noch auf diesen High Heels hier rumlaufen und High Heels auch so ein Fetisch oder King-Thema, ne? Je nachdem. Und da war ich ganz, ganz unsicher und das kommt halt im Laufe der Jahre. Und da gibt's auch so Sprüche, ne? Ist noch kein Dom, also in dem Fall ist es tatsächlich so ein, wenn man den Dom eher mit dem männlichen Part in Verbindung bringt, aber da gibt es wenigstens noch keinen Dom vom Himmel gefallen. Ne? Und die Domina auch nicht. Die haben das alle irgendwann mal irgendwo gelernt.
Ja, das stimmt. Ich war in meiner Ausbildung, da waren wir auch in einem BDSM-Studio und haben da so eine Exkursion gemacht und haben da auch eine Domina befragt. Oder durften ihr dann halt Fragen stellen. Und das war auch sehr spannend, weil sie dann auch so ein bisschen von der Ausbildung erzählt hat. Und das ist ja an sich kein ich nenne es jetzt mal bürokratisch anerkannter Beruf. Also es ist ja schon in gewisser Weise eine Selbstständigkeit und du lernst das halt in dem Studio.
Genau.
Selber von den Leuten, die dort arbeiten. Und das ist halt wirklich spannend. Du lernst da halt auch verschiedene Schlagtechniken, weil einige sich ja auch wünschen, so geschlagen zu werden, dass man die blauen Flecken zum Beispiel nicht sieht oder dass keine Rückstände sichtbar sind. Und ja, das ist super spannend. Dann hat sie auch erzählt, dass auch nicht jeder dafür geeignet ist, das zu machen. Mhm. Und dass man da auch schon irgendwo so der Typ für sein muss.
Ja, und ich glaube, es ist auch immer noch der Unterschied. Also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der Arbeit, den viele Sexarbeiterinnen als Domina leisten. Mhm. Weil so dominant, wie du dann ja auch bist, du erfüllst ja trotzdem die Wünsche deiner Kunden. Mhm. Und wenn du zum Beispiel dominant unterwegs bist und bekommst dafür vielleicht kein Geld und hast keine Selbstständigkeit als Sexarbeiter, dann ist es so der Begriff zum Beispiel, wo wir bei den Begriffen waren, der Femdom, ja, also der weiblichen Dominanz. Und das ist wirklich ganz spannend. Und gerade, was du auch gesagt hast, also wenn ich jetzt jemand bin, der Schmerzen gerne mag, ich habe aber vielleicht einen Kontext, in dem ich wohne oder lebe, wo mein Partner, Partnerin nicht wissen darf, weiß, soll, wie auch immer, ohne Wertung, dass ich das gerne mache, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wo schlage ich hin oder wo tue ich demjenigen weh. Wenn es um Masochismus geht, ist tatsächlich dann natürlich nochmal wesentlich schwieriger als in anderen Bereichen. Mhm. Und auch, was benutze ich wo? Also es gibt auch Körperteile, da schlägst du nicht drauf. Das, also auch nicht, wenn derjenige dir sagt, ich möchte das aber. Also es gibt halt einfach auch Tabus. Und tatsächlich sind es nicht die Genitalien, wo man vielleicht denkt, das wäre es, sondern es sind so lebenswichtige Organe wie die Nieren. Also die Nieren sind halt das Tabu, da wird nicht drauf geschlagen. Das kann mal passieren. Dass man irgendwie, es kann ja immer irgendwas mal passieren. Das ist dann bei einmal auch nicht ganz, also es ist nie gut, aber es ist dann nicht so tragisch. Aber das, du schlägst da halt nicht einfach die ganze Zeit drauf. Ne? Also das machst du nicht. Das muss man lernen. Und genauso, wie man eine Peitsche hält oder wie man mit einer Singletail schlägt oder. Da gibt's ja tausende von Sachen. Oder dass man einen Rohrstock nicht sofort beim ersten Mal durchzieht. Und was ist denn, wenn ich Spuren habe? Was ist denn, wenn mein Gegenüber plötzlich blutet? Auch dazu kann es ja kommen, weil der eine hat ist empfindlich und der andere eher nicht. Ne? Also ich habe im Freundeskreis auch Menschen, die ganz, ganz empfindlich sind und wirklich ganz, ganz lange auch wirklich Spuren davon tragen. Und andere, da siehst du am Tag danach, würdest du nie auf die Idee kommen, dass die irgendwie vor eine stundenlange Session hatten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Da ist mir gerade noch was eingefallen, wo du gesagt hast, es gibt Stellen, da darf man nicht hinschlagen. Ich habe mal eine Anfrage bekommen, eine anonyme, wo jemand gesagt hat, ich mag es sehr gerne, wenn mir meine Freundin so dieses typische in die Eier tritt.
Ja, das gibt's einen Begriff für. Nennt sich auch wieder übersetzt Ballbusting. Ist durchaus eine gängige, sag ich jetzt mal fast, Spielart. Da gibt's relativ viele, in dem Fall ja männliche Menschen, die das gerne mögen. Und da musst du halt auch, also fängst du halt auch leicht an. Und da gibt's dann die das gerne mögen mit einem ganz normalen, nackten oder bestrumpften Fuß und manche mit Schuhen und manche mit, im schlimmsten Fall dann, dicken Boots, also, ne, ist halt auch wertend von mir, ne? Also das, ist nicht meine Spielart. Ich habe das auch schon gemacht, ja. Muss da halt ein bisschen vorsichtiger mit sein und da einfach auch ganz genau klar haben, wie ist das mit demjenigen, wie sind die Reaktionen, was passiert, wenn. Also wir bewegen uns immer nah an so einer Gesetzesgrenze. Also das ist auch ganz klar im Gesetz geregelt. Also bleibende Schäden und auch das Thema SM. Also da gibt es mittlerweile viele Studien auch drüber. dass man auch immer sagen muss, du musst halt schauen, du darfst dem anderen keine bleibenden Schäden zuführen.
Und das stelle ich mir gerade bei der Region der Hoden echt nicht so leicht vor, muss ich sagen. Mhm. Wie ist denn da das Risiko? Kann man beantworten, ja, kannst du schon machen, aber du könntest damit rechnen. Also wie groß ist das Risiko tatsächlich, dass da irgendwie bleibende Schäden verursacht werden?
Also prozenttechnisch kann ich dir das jetzt nicht sagen. Mhm. Ich kann dir sagen, also ich habe das schon gemacht. Die sind alle noch gesund. Mhm. ich glaube, es kommt auf die Intensität an.
Ja.
Und du musst halt vor auch immer dir das Ja abholen und in dem Fall auch sagen, du weißt, dass du da dich in einen Bereich begibst, wo es auch immer zu Schäden kommen kann. Und letztendlich kannst du selber ja auch entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht.
Mhm.
Es gab auch immer mal wieder Anfragen, die ich auch hatte, bei Dingen, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Das ist nicht meins. Also das ist alles, was mit Klinik zu tun hat. Und Katheter legen und irgendwie Kanülen legen und sowas. Das mögen ganz viele ganz toll finden und ich finde das super. Aber ich selber für mich kann das nicht. Deswegen mache ich es auch nicht. Und das ist immer, glaube ich, auch wichtig, da vielleicht auch mal jemanden zu enttäuschen, aber in dem Fall die Gesundheit dann dadurch zu erhalten.
Ja, das stimmt. Gibt es da dann irgendetwas, was man gerade in dem Fall beachten muss? Also gibt es da auch eine bestimmte Technik, die man nutzen sollte? Oder kann man das so einfach beantworten?
Also ich glaube, da ist tatsächlich, also ja, es gibt für alles irgendwo eine Technik. Es gibt ja so diesen Fußspann, ne? Also sozusagen den Oberfuß. Und wenn man damit anfängt zu treten, wo egal wohin auch immer, ist es halt erstmal eine große Fläche, die auftrifft. Und dadurch natürlich nochmal ein verteilteres, ich nenne es mal Ergebnis. Ansonsten würde ich da wirklich immer sagen, sich Informationen zu holen, entweder über ja einschlägige Seiten im Internet oder da vielleicht auch mal zu schauen, das in eine Suchmaschine einzugeben. Da wird es bestimmt genug Informationen dazu auch dann nochmal geben, wo vielleicht es auch erklärt wird. Ja, ich habe das erste Mal auch, ich habe es mir auch abgeguckt. Mhm. Ich habe Femdoms gesehen, die das gemacht haben und habe gesagt, oh, das ist doch schon eine ganz schöne Nummer. Und dann wurde ich irgendwann mal gefragt und dann habe ich das ganz vorsichtig ausprobiert.
Mhm.
Ist jetzt so okay gewesen, aber hat dann auch bei mir keine großartige sexuelle Erregung, auch nicht in der Dominanz ausgelöst und auch nicht im Sadismus, gar nicht.
Mhm.
Aber ich habe es dann gemacht und dann war es auch in dem Moment war es auch okay. Ich hatte es mal ausprobiert und ist dann auch gut. Also, ja.
Ja. Dann sind wir auch schon so ein bisschen bei der nächsten Frage. Welche Möglichkeiten gibt es denn, BDSM zu praktizieren?
Ja, ich würde sagen, also das ist tatsächlich ein großer, großer Bereich. Also auch so zu überlegen, wo fängt BDSM an und wo hört's auf. Aber du hast natürlich den ganzen Bereich des Schlagens. Das ist so das, wo wir sagen, da haben wir die sadistische und die masochistische Ebene, aber wir haben auch die dominante und die submissive Ebene. Und schlagen kannst du ja mit ganz vielen Dingen, ne? Von Gerte und Rohrstock und Paddeln und was es alles gibt. Also selbst der Holzlöffel in der Küche. Also auch damit kannst du natürlich schlagen. Dann hast du so diesen Bereich des Bondage, also die Fesselungskünstler, nenne ich sie immer, die wirklich da so ihre Erfüllung finden, indem sie fesseln mit Hanf oder mit Jute, mit Baumwollseil. Aber Bondage ist halt nicht nur das sogenannte Shibari, also das ist so die Kunst des Fesseln. Das Bondage ist auch mit Plastikfolie einwickeln, ne? Weil das ist ja das Fesseln. Und ich glaube, das Fesseln ist auch etwas, was viele vielleicht auch schon mal, die sagen, ich habe mit BDSM gar nichts zu tun, so im Kopf hatten und sei es einfach beim Sex, ne? Dass sie das mal schön fanden, festgehalten oder festgebunden zu werden. Also da sind wir dann letztendlich ja genau schon in so einem Bereich. Dann hast du diesen ganzen Bereich, habe ich gerade schon erwähnt, der Klinikspiele. Mhm. Ne? Also alles, was irgendwie so ja, im wahrsten Sinne des Wortes die Doktorspiele in echt. Mhm. Dann gibt's Trampling, also wo es darum geht, dass die Person, die Bottom ist in dem Moment, mit den Füßen begangen, betreten, getreten, ne, wird auf sämtliche Körperteile, die derjenige möchte. Dann gibt's Verhörspiele, also wo wirklich Szenerien nachgespielt werden, wie dann, ne, wo dann vielleicht auch Ohrfeigen mit dabei sind. Wir haben das Thema Petplay, also jemand, der da einen Fetisch dann eben daraus hat, sich in ein Tier zu verwandeln, egal ob es Hunde sind oder Pferde oder Zebras oder was auch immer. Einen Bereich gibt's noch, der hört sich schon schlimm an, Genitalfolter. Ne, alles, was mit Folter natürlich zu tun hat. Und sei es, dass da Kanülen durchkommen oder dass da Kochsalzlösung reingespritzt wird oder, ne, da ziehen manchen Leuten schon so, dass sie denken, hui, das ist aber ganz schöne Nummer. Immer so die Überlegung, mag ich das? Will ich das? Will das mein Gegenüber? Sind wir da eben safe, sane and consensual? Ne? Passt das für uns beide? Dann hast du Objektifizierung, ne? Also du stellst, jemand hat seinen Nutzen daraus, indem er dir als Tisch dient. Für immer oder für ein paar Stunden. Oder vielleicht auch schon mal gelesen, ich putze nackt bei dir. Nackt, Nacktputzer, Putzerinnen. Ne? Also die einfach gerne das möchten, sich ja zu zeigen und dabei vielleicht noch deine Wohnung sauber zu machen. Und dann gibt es einen Bereich noch, der ist ganz wichtig und der ist ein bisschen härter, nämlich Rough Body Play. Also vielleicht auch das schon mal gehört, da geht's wirklich schön, aber sehr hart zur Sache. Und das ist was, wo wir auch, wenn wir das praktiziert haben, auch immer, wenn wir auf Partys waren, vorher Bescheid gesagt haben, dass wir das machen, damit die Leute nicht denken, dass da gerade in dem Spiel etwas nicht okay ist. Okay. Weil das darum geht, dass du dich schon mit Händen und Füßen und Fäusten schlägst und auch wehrst. Und das in vielen Fällen, wenn die Frau in dem Moment, wenn es um eine hetero, meist ist es so, um eine heteronormative Spielbeziehung geht, dass es dann häufig so die Assoziation zur häuslichen Gewalt ist. Und das hat damit gar nichts zu tun. Also es können ja Menschen machen, die das genauso hoffentlich verabscheuen wie alle anderen auch. Aber das in dem Moment kickt dann einen schon ganz schön. Genau. Ja, das erstmal so. Also da gibt's wirklich sehr, sehr viel.
Ja. Und wie war das nochmal mit dem? Du hattest auch nochmal Age Playing.
Ja, genau. Habe ich gerade nicht gesagt. Na, Age Play. Genau. Age Play. Das ist ja natürlich auch nochmal was, wo man auch wieder überlegen muss. Wir reden hier davon, dass das erwachsene Menschen im Einvernehmen miteinander gestalten. Und wenn ich im Age Play dann plötzlich mich klein und schutzlos fühle, dann hat es nichts mit pädophilen Gedanken oder sonstigem zu tun, sondern hat das was mit einem Beschützer zu tun und beschützt werden wollen. Und das kann ich machen, egal ob ich oder egal welche Sexualität ich auslebe oder wie ich mich auch definiere. Ageplay tatsächlich für manche ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber Ageplay kann auch mit einem Fetisch verbunden sein, zum Beispiel dem Tragen von Windeln. Und dann da wirklich dem Tragen von Säuglings- Babykleidung und Schnullern, ne? Und da wirklich bemuttert werden zu wollen oder einen Vater zu haben, der sich um einen kümmert. Das ist tatsächlich ein ganz spezieller Punkt, der aber häufig in Beziehungen oder in Spielbeziehungen irgendwie so ein bisschen aufkommt, wenn es darum geht. Man ist ja auch in dem Moment, wenn du bist derjenige, der toppt, dann beschützt du auch nach dem Spiel, was wir gerade hatten mit dem Subspace und dem Topspace, ja dein Spielpartner auch, ne? Und umsorgst den, nimmst den in den Arm und sowas. Und das kann eben auch dazu führen, dass das so das Kindliche in einem dann vielleicht auch nochmal rauskommt und dann zusätzlich dazu führt, dass es so eine Art Praktik wird.
Hm. Genau, also Ageplaying ist quasi zwei erwachsene Personen. Eine Person begibt sich dann quasi in so eine Art kindliche Rolle und die andere in eine erwachsene Rolle. Ja.
Ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, immer wichtig, dass es zwei erwachsene Menschen sind, die volljährig und im geistigen, oder wie heißt das, im Zuge ihrer geistigen Gewissheit das miteinander machen.
Genau. Ja. Und einvernehmlich.
Und einvernehmlich, genau.
Voll zurechnungsfähig sind.
Ja, genau. Mhm. Bei voll zurechnungsfähig, da ist es zum Beispiel auch so, dass es auch da ganz unterschiedlich ist. Ich habe das damals bei unseren Partys, die wir gemacht haben, war es eben auch so, dass es kaum oder gar kein Alkohol gab.
Mhm.
Weil Alkohol lässt die Hemmungen fallen, gibt dir auch, egal, ne, also entweder auf der Top- oder auf der Bottom-Ebene ein anderes, einen anderen Spielraum sozusagen, und da haben wir immer schon sehr, sehr drauf geachtet. Und ich habe das aber auch schon hier als Beispiel jetzt hier in Hamburg mitbekommen, dass das Menschen eben ganz toll finden, im betrunkenen Kopf dann irgendwie zu spielen. Und da, das ist was, da scheue ich mich vor und mag das auch nicht, mag das in der Regel auch nicht anschauen dann.
Mhm.
Und wenn es zu hart wird, dann muss man eben auch dann einfach mal das berühmt-berüchtigte Wort Mayday sagen.
Ja.
Und das ist auch wieder ein so ein Begriff. Und dann muss das eben von Security oder Veranstaltern abgebrochen werden.
Mhm.
Genau. Ja.
Ja, spannend. Hast du zufällig auch so ein bisschen Berührungspunkte gehabt mit dem Thema BDSM und Behinderung, also Menschen mit Behinderung?
Ja, wir hatten bei uns auf den Partys immer relativ viele Menschen, die im Rollstuhl saßen.
Mhm.
Und wir hatten auch Menschen, die nicht alle Körperteile hatten.
Mhm.
Und das hat gut funktioniert. Und was heißt gut funktioniert, ist vielleicht das falsche Wort, sondern da einfach, das war ganz normal, integrativ, das hat, es war toll, war nett, das war jetzt kein Unterschied. Also ich für mich habe dort nie einen Unterschied feststellen können.
Mhm.
Da wurde manchmal dann sogar noch, also das sind dann häufig eher die Leute noch gewesen, die noch ihren Spaß, also die noch einen Witz da gerissen haben. Und die waren genauso schick gemacht und in Leder- und Latexkleidung, auch im Rollstuhl zum Beispiel.
Mhm.
Und die meisten Clubs sind mittlerweile auch darauf eingerichtet. Also klar, wenn du natürlich einen Club hast, wo du erstmal 30 Stufen hoch musst, dann ist es auch vielleicht eine Vereinbarung mit den Leuten zu sagen, wir kommen, kann uns jemand helfen? Und in dem Club, wo ich damals in Dortmund immer unterwegs war, der war so doppelstöckig, und da war dann irgendwie, entweder waren die unten und haben unten gespielt, oder da gab es dann irgendwie 3-4 starke Menschen, weiblich wie männlich, die dann einfach den Rollstuhl samt Person nach oben getragen haben.
Mhm.
Und das war vollkommen selbstverständlich. Also es ist eine ganz liebevolle, freundliche Gemeinde, auch wenn der Hintergrund vielleicht erstmal nicht so wirkt.
Mhm.
Ja.
Mhm. Denn die nächste Frage, die hier bei mir auf dem Zettel steht, ist, wie kann denn der Einstieg in die BDSM-Szene aussehen?
Mhm. Ja, das hat, glaube ich, ganz viel erstmal mit sich trauen zu tun. Erstmal kommt ja so diese Ebene, dass du sagst, ich stelle für mich fest, dass ich das mag, dass mir Menschen wehtun. Oder dass ich jemandem wehtue. Oder ich mag, das erniedrigt zu werden. Also das ist jetzt erstmal Grundvoraussetzung. Und dann gibt es tatsächlich relativ viele Internetseiten. Also ich glaube, aktuell sowieso, aber es ist so dieses Thema, es gibt Internetseiten und Foren als Beispiel. Die Sklavenzentrale hört sich schon hart an, ist aber eine gute Internetseite, Forum, um sich auszutauschen. Es gibt FetLife, ne, also von FetischLife abgekürzt, wo man das auch kann. Oder den Joy-Club, ne, wo es auch ganz viele Gruppen gibt, die sich mit dem Thema BDSM beschäftigen, wo man mal reingucken kann und sagen kann, hey, hallo, ich bin hier neu. Und außerhalb der aktuellen Situation ist natürlich einfach auch dieses Treffen auf Stammtischen und ja, auf Partys gehen oder schauen, wo ist vielleicht eine Privatparty. Und oftmals so, dass auch Swingerclubs kleine Bereiche mit SM-Möbeln oder Spielbereiche haben, wo man dann vielleicht auch schon jemanden kennenlernt. Und die meisten, also das mag auch immer irgendwo in anderen Regionen anders sein, aber die meisten SMler sind sehr aufgeschlossen und sehr nett und die stellen relativ schnell fest, wenn du neu bist, wenn du unsicher bist. Und ganz viele, die dann einfach auch sagen, hey, komm, kann ich dir das zeigen? Und ich selber, als ich nach Hamburg gekommen bin, kannte mich in Hamburg gar nicht aus und bin da sehr dankbar dafür, dass jemand mich dann im Kartonium an ja seine Seite genommen hat und mir alles gezeigt hat und gesagt hat, so, hey, ich habe irgendwie mitbekommen, du bist das erste Mal hier, du kennst dich hier nicht aus und hat mir alles gezeigt. Und genauso haben wir das damals bei uns auch gemacht. Und das ist, glaube ich, auf vielen Partys so. Und das ist, glaube ich, in Swingerclubs genauso wie in SM-Clubs und die wirklich darauf aus sind, dass dort ich nenne es mal praktiziert wird. Ne? Also auf einer reinen Dance-Party hast du das natürlich nicht, auf einer reinen Kinky-Dance-Party. Aber da einfach hingehen, sich austauschen, trauen. Stammtische haben auch mir damals ganz, ganz viel geholfen. Also ich war auf so vielen Stammtischen und so tolle Menschen kennengelernt, die immer noch, mit denen ich gut befreundet bin. Und ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und man kann eben auch ganz viele Leute übers Internet natürlich heute kennenlernen. Klar.
Cool. Wollen wir mal über das Thema Vorurteile sprechen? Da hattest du ja auch schon gerade gesagt, es wirkt immer so ein bisschen anders, als es ist.
Genau. Also Vorurteile gibt es natürlich viele, ne? Klar. Um eins mal zu nehmen, und ich glaube, das ist eins, was so bei vielen vielleicht auch im Kopf ist. Vielleicht ist es auch ein Vorurteil von mir, dass es bei vielen im Kopf ist. Aber so, die sind ja alle pervers. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, was pervers heißt, nämlich, dass es eine Verkehrung ins Krankhafte und Abnorme ja heißt. Und das ist ja ein stark abweichendes, tabuisiertes Verhalten. Und ja, natürlich ist dieses Verhalten im BDSM eher abweichend und vielleicht auch tabuisiert im sexuellen Kontext. Ob es pervers ist, ist dann so ein anderes Thema. Ne? Also ob es wirklich krankhaft ist. Ich glaube, wir sollten über eine Sache mal kurz, also auch sprechen. Und ich glaube, das ist vielen im Begriff, nämlich Shades of Grey.
Oh ja, das wäre ja auch nochmal, genau.
Und da ist ja auch so, ne? Also das gab so ein bisschen so einen Aufschrei in der BDSM-Szene. Und gleichzeitig habe ich das aber auch in Teilen positiv wahrgenommen, weil das hat so ein bisschen die BDSM-Szene so einen neuen Schwung da reingebracht. Plötzlich kamen auf den Partys viele Paare auch in dem gleichen Kontext, also Mann dominant, Frau submissiv und wollten sich das angucken und waren sehr sanft. Aber da ist einfach nur wichtig zu sagen, Shades of Grey ist kein BDSM. Was dort beschrieben und gezeigt wird, ist kein BDSM, sondern das ist die Darstellung einer toxischen Beziehung. Und das ist ganz wichtig. Hingegen, der erste Band, das erste Buch, enthält zum Beispiel die Niederschrift eines Vertrages zwischen einem Top und einem Bottom. Der Inhalt dieses Vertrages, der ist tatsächlich gut, der ist genau so, wie ein Vertrag aussehen könnte, aber an der Stelle passt er nicht. Niemand würde in einer gleichberechtigten BDSM-Beziehung einen Vertrag vor dem ersten Spielen aufsetzen. Also vor dem ersten Kontakt. Und das ist, glaube ich, einfach nochmal wichtig. Und das ist ein Vorurteil, ne? Also da, ich habe das selber an mir auch festgestellt, dass die BDSMler möchten alle, dass sie toleriert werden und gleichzeitig ist es dann manchmal auch selber schwierig mit der Toleranz. Das heißt, wenn dann da eben Mädels in dem Fall war es so, als Beispiel in irgendwelchen süßen Kleidchen, und dann ein Typ im Anzug daneben, dann war das im Kopf sofort, ach, guck mal, die haben Shades of Grey gelesen.
Oder gesehen,
Oder gesehen, ne? Und es ist eigentlich schade, weil sie haben sich getraut. So im Nachhinein kann ich das ganz anders beurteilen, weil ich denke, oh, wie schön, die haben sich getraut, die haben das gelesen, ich finde es gut, die haben erfahren ihre Sexualität nochmal auf einer ganz anderen und tiefen, und das ist eine sehr innige Ebene auch, die man da erreicht, die sehr stark zusammenschweißt auch. Und die eben nicht toxisch ist. Und das ist einfach so nochmal die Schwierigkeit. Und bei den Vorurteilen muss man ja einfach auch überlegen, wieso gibt es Vorurteile?
Ja.
Das ist ja Angst. Das ist ja Angst vor etwas, was ich nicht kenne, was ich noch nie ausprobiert habe. Und vielleicht wird's auch denjenigen nie gefallen. Aber die können sich das häufig auch gar nicht vorstellen, wie das ist, dass jemand sexuell erregt werden kann, dadurch, dass er geschlagen wird oder dass jemand eine sexuelle Erregung und ein Genuss dadurch verspürt, mit Hanfseilen gefesselt zu werden und irgendwo hochgezogen zu werden. Und häufig ist es so, dieses Vorurteil, dass viele denken, dass die Menschen gegen ihren Willen gequält werden. In einem dunklen Keller. Deswegen tragen die auch alle schwarz. Und das ist so ein tolles Thema, also gerade das, was du angesprochen hast, weil da ist ja auch so die Frage, wo zieht man denn die Grenze? Ich hatte vorhin einmal schon gesagt, es muss abgesprochen sein und es muss gesetzeskonform sein. Alles, was bleibende Schäden verursacht, was länger als 2 Tage eigentlich andauert, ist ja schon kritisch. Aber auch ab wann ist es denn überhaupt BDSM? Und da ist einfach so die Frage, um das mal so zu sagen, ist denn Sex im Doggy-Style? Oder die eine Person sitzt in der Reiterstellung auf der anderen, jetzt schon BDSM, weil da ist ja auch eine Person die dominantere. Und ist das jetzt die Dominanz, die jemanden erregt? Oder wie ist das denn, wenn du es magst, gern runtergedrückt zu werden beim Sex? Bist du jetzt plötzlich submissiv? Oder eben auch das Fesseln, ne? Also auch da. Und ich glaube, da ist dann so ein bisschen die Überlegung, wenn man mit Vorurteilen spricht, so, was wäre, wenn jemand auf dich reagiert oder wenn du jemandem etwas erzählst, was er nicht mag? Und da ist dann einfach auch so dieses, wo fängt's an, wo hört es auf? Also was passiert bei mir? Menschen, die tanzen, ne? Also Standardtanz. Da haben wir immer eine Person, die führt. Da ist es vollkommen okay, dass in dem Fall beim Tanzen eine Person die dominante Rolle und in lateinamerikanischen Tänzen noch mal viel mehr annimmt. Ist da jetzt deswegen eine Erregung da? Ist das jetzt SM oder BDSM? Ne? Also das ist tatsächlich, und ich glaube, so kann man Vorurteilen auch so ein bisschen begegnen. Und da einfach auch zum Nachdenken mal anzuregen.
Ja.
Weil man muss nicht Menschen immer sofort alles erzählen, was man mag. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, wenn man sich so gefunden hat und sagt, oh, ich habe BDSM für mich entdeckt und ich möchte das jetzt der ganzen Welt mitteilen, dann ist so ein bisschen mein Rat, nein, lass es, geh es bitte langsam an. Weil stell dir einfach so die Situation vor unter Freunden oder Arbeitskollegen und da sage ich doch jetzt auch nicht morgens früh in der Kaffeeküche, ach, wisst ihr, am Wochenende, da habe ich die Missionarsstellung mit meinem Mann gemacht oder mit meiner Freundin. Das war total gut. Also das heißt, über solche normale, in Anführungsstrichen, Dinge sprechen wir nicht. Also da wird ja keiner auf die Idee kommen, oder die wenigsten vielleicht, Ausnahmen bestätigen die Regel, das zu erzählen. Und dann sollte ich vielleicht auch sensibel damit umgehen, möchte mein Gegenüber das hören, dass ich jetzt durch Schmerz erregbar bin oder dass es mich erregt, anderen Menschen Schmerz zuzufügen. Und da sage ich immer langsam und vorsichtig, weil nicht jeder möchte wissen, was man so macht. Und dadurch, glaube ich, kann man auch vielen Vorurteilen begegnen. Man muss es nicht immer alles so, klar, wir kennen es durch die Prides und so weiter und so fort, auch im anderen Kontext, wir möchten uns zeigen und rausgehen. Aber vielleicht will man gegenüber das gerade im Freundes- oder Familien- oder Bekanntenkreis nicht wissen. Das finde ich auch ganz wichtig.
Würdest du dir da generell vielleicht auch mehr Offenheit wünschen? Also wäre es dein Wunsch, dass man da offener drüber spricht, genauso wie jetzt das Beispiel, wo du gesagt hast, okay, ja, am Wochenende da habe ich mit meinem Mann, meiner Frau, whatever, oder anderen Personen geschlafen, meinem Partnerin. Das war gut, wir haben die und die Stellung ausprobiert. Würdest du dir wünschen, dass man da offener mit umgeht, weil Sexualität vielleicht auch einfach irgendwie Teil des Alltags ist? Oder wie siehst du das?
Ich glaube, dass wir sowieso schon mittlerweile in einer, es klingt so alt, aber in einer Generation angekommen sind, wo das immer offener wird. Mm. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und ich zum Beispiel gehöre auch zu denen, die sagen, ja, auch wenn Shades of Grey im Grundstock nicht gut ist, aber es hat dazu geführt, dass viel mehr Leute überhaupt gedacht haben, ah, okay, mir geht es ja so ähnlich, dass ich Erregung fühle durch. So, egal was da jetzt weiter, dass da hier Prince Charming rumläuft. Mm. Und das heißt, ich glaube, dass es auf einem guten Weg ist. Ich glaube, es kann noch viel mehr geschehen, ähnlich wie es gerade in anderen Bereichen auch geschieht. Also jetzt so als Beispiel in der Community, in der LGBTQ-Community oder Plus-Community, Leute sich zu zeigen oder zu sagen, ich bin bisexuell oder ich bin trans oder ich bin pan oder was auch immer. Muss ja mal aufpassen, dass man alles nennt, aber ich hoffe, dass die Hörer dann wissen, dass alle natürlich immer gemeint sind.
Die Queeren.
Ja. Genau, alle Queeren. Und ich glaube, dass das schon in die Richtung geht. Gleichzeitig habe ich aber manchmal das Gefühl, und das ist aber subjektiv, dass die SM-Szene gerne besonders sein möchte und vielleicht auch manchmal besonders bleiben möchte. Mhm. Das Schöne ist, sich auszutauschen, aber das ist genauso wie bei allen anderen, es muss ja auch nicht jeder machen. Mhm. Ich glaube, dass da schon eine ganz große Offenheit da ist mittlerweile. Mhm. Die wird es im Fernsehen aufgrund der Gewaltdarstellung wahrscheinlich nie so geben. Wir reden von Gewalt, sexualisierter Erregung oder sexueller Erregung durch Gewaltzufuhr oder durch Annahme oder durch Unterdrückung oder. Das ist ja erstmal, wenn du das so hörst, schon eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Deswegen glaube ich, wird es nie normal werden für Außenstehende, was für uns, wo wir es praktizieren, einfach ganz normal ist und dazugehört. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht. Aber deswegen komme ich trotzdem nicht auf die Idee und sage, hallo, ich bin die Thea, ich komme aus Hamburg und ich mache BDSM.
Ja.
Ne? Also so, das, wo vielleicht jemand sagt, so ja, du musst das aber zeigen. Ich finde, das ist eine relativ schwierige Situation, sondern da ist auch jedem selber überlassen, was er sagt. Mhm. Da habe ich auch schon Leute gesehen, die sich abgewandt haben, weil sie eben nicht mit jemandem was zu tun haben wollen, der andere Menschen unterdrückt. Also auch wenn es gewünscht ist. Sie das einfach nicht möchten. Das ist genauso, wie vielleicht jemand sagt, ich möchte nicht Sex im Doggy-Style haben, weil da fühle ich mich benutzt und das möchte ich für mich nicht haben. Also das ist, glaube ich, alles sehr nah beieinander. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Das wird sich nie so öffnen wie andere Bereiche. Dazu ist es, glaube ich, einfach zu hart, nenne ich es mal.
Weil auch mit Gewalt, genau. Gewalt ja eher was, also eben was sehr negativ assoziiertes ist.
Ja, genau. Mhm. Also weil das ist ja was, wenn du sagst, eine Gewaltfantasie. Ich habe Gewaltfantasien. Da gehen ja bei den meisten Menschen gefühlt, außer wenn sie eben ähnlich ticken oder sehr tolerant sind, erstmal die Augen weiten sich. Huch, wie, was hast du da? Und dann bringst du die Kraft auf, ähnlich vielleicht bei das ist ja wie ein Outing. Ne? Also das war für mich auch total schwer, mich da den Menschen gegenüber zu öffnen, wo es mir wichtig war. Mhm. Also das war zum einen dann wirklich in der Poly-Beziehung so, weil das ist ja auch nochmal ein Thema, wo es eben ganz häufig so ist, dass die Spielpartner sind manchmal eben, wie gesagt, große Gruppen. Sich da wirklich zu öffnen. Zu sagen, wir leben so oder ich mag das gerne und das machst du mit guten Freunden, aber das würde ich jetzt nicht meinen Arbeitskollegen erzählen.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, lass uns gerne nochmal weiter über das Vorurteilsthema sprechen. Mir ist gerade noch was eingefallen, als du von der Geschichte erzählt hattest, wo dann die Leute, die dann Shades of Grey gesehen haben, wo die dann auch zu euch kamen, finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Weil ihr ja dann auch die Möglichkeit habt, auch nochmal darüber aufzuklären, was zeigt dieser Film eigentlich und wie sieht die BDSM-Szene wirklich aus.
Mhm. Genau.
Das finde ich auch nochmal ganz gut.
Jetzt war es ja so, wenn wir jetzt mal den Film nehmen, dass dort ja in diesen, also dieses Spielzimmer, das hat er auch so genannt, ne, dieses Spielzimmer ja wirklich schon sehr, ja, umfassend ausgestattet war, sag ich jetzt mal so. Und auch in so typischen Farben rot-schwarz.
Mhm.
Also tatsächlich sind auch da die meisten BDSM-Clubs eher dunkel gehalten.
Mhm.
Ist häufig so. Gibt's immer Ausnahmen, hab auch schon tolle Clubs erlebt, wo es ganz bunte und weiße Räume zum Beispiel gab. Also doch, das gibt es. Aber es ist eher so mehr das Düstere, ne? Und dann kommen die und haben vielleicht auch ganz andere Vorstellungen.
Mhm.
Und häufig ist es auch so, dass die Menschen aufgrund ihrer Unsicherheit auch gerne mal anfangen zu kichern.
Mhm.
Und dann da irgendwo vorbeigehen und anfangen so, oder auch, was macht der denn da? Also weil sie einfach unwissend sind. Und diese Unwissenheit dann in der Unsicherheit dazu führt, dass sie sich vielleicht dann dazu sogar äußern an dieser Stelle.
Mhm.
Das hat dann wieder was mit einem sensiblen Verhalten vielleicht auch zu tun. Aber wir haben damals, als der Film dann auch rauskam, hatten wir irgendwie viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die auch neu in der Szene, wie man es ja so nennt, waren. Und die davon noch nicht so viel Ahnung hatten und das auch noch gar nicht so lange betrieben haben. Und denen haben wir dann alles erklärt. Und dann hast du halt irgendwie auch mal gezeigt, ja, was gibt es denn für unterschiedliche, ich nenne es mal Werkzeuge, ja, was gibt es denn überhaupt alles und so weiter und so fort. Und dass ich immer ein bisschen sexy, schrägstrich frivol oder eben Lack- und Lederkleidung, ne, dass, dass ich da hübsch angezogen wird, das hatten die von Anfang an irgendwie mal so raus. Da musste man jetzt irgendwie keine Outfit-Tipps geben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich fand es immer gut. Also sagen wir es so, ich fand es immer gut, wenn die dazugekommen sind. Aber wie gesagt, auch da kann ich mich nicht von frei machen, dass ich auch manchmal dann die hab spielen sehen und dann auch einfach mal so ein bisschen gedacht, für mich gedacht habe, so, okay. Es gibt so einen Spruch, der heißt immer nicht die Feder. Also weil in diesem Film gibt es eine Szene, wo der Christian Grey eine Feder nimmt und in einer BDSM-Session sie damit irgendwie kitzelt oder weiß ich nicht was. Und das ist halt einfach so ein Spruch gewesen bei uns immer, nicht die Feder, nicht die Feder. Und da machst du dich ja irgendwo dann schon drüber lustig. Und dass dir das dann aber einfach klar wird, ist ja schon der erste Weg zur Besserung. Dann war es klar zu haben, in dieser Art von Spiel passt das vielleicht auch. Dann genau dieses Werkzeug oder ne, dieses Hilfsmittel dann dazu zu nehmen. Und da ist es egal, ob das eine Feder ist oder eine Gerte oder ein Nervenrad, was irgendwie Kribbeln verursacht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und gerade hatte ich ja noch kurz gesagt, dass viele Menschen auch im Polyamoren-Kontext zusammen oder ich viele Menschen kennengelernt habe, die im Polyamoren-Kontext zusammenspielen. Das heißt, es ist halt so auch da ganz wichtig, es geht um Menschen, die miteinander spielen und da ist tatsächlich das Geschlecht häufig, auch nicht immer, aber in größeren Spielgruppen auch nicht so wichtig. Also das heißt, klar kann ich natürlich sagen, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf Männer oder ich stehe, ich bin pansexuell, ne? Und wir hatten auch viele Transmenschen, die bei uns waren. Und das ist immer, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, im BDSM-Kontext sind diese Spielpartnerschaften, können eben aus Partnerschaften von Menschen, die eben auch wirklich so für sich sagen, wir sind eine Partnerschaft, wir leben zusammen oder wir gehören so für uns zusammen, das ist häufig gar nicht so monogam, sondern da sind eben ganz viele andere Menschen, die noch dazukommen, wo man sagt, ich habe hier eine Spielpartnerin und meinen Partner oder ich habe meinen Spielpartner und seine Partnerin dann kommt der noch dazu oder die noch dazu. Und das ist schon wirklich spannend. Aber über diese ganze Poly-Ebene, wir hatten im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, da ist es dann einfach so mein Tipp, gerne auch mal einfach weiterzuschauen, weil das würde einfach den Rahmen da auch wirklich sprengen. Mm. Und bei der Poly-Ebene da gerne auch mal, Instagram ist da ja unser großer Freund, dass man, gibt's einfach viele, viele tolle Seiten und da empfehle ich einfach immer auch gerne zum Beispiel den Poly-Podcast von zwei Hamburgern von beziehungsweise Unverblümt, die von A bis Z das wirklich alles auch wirklich schön erklären und selber in einer offenen Poly-Beziehung leben. Also in einer Beziehung, wo nicht nur sie beide Partner haben, sondern auch andere. Und das war bei uns eben im BDSM-Bereich genauso, nur dass wir andere Dinge miteinander gemacht haben.
Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall alles in der Beschreibung auch verlinkt. Auch die Anlaufstellen, die du jetzt so genannt hattest, könnt ihr euch dann auch nochmal informieren und nochmal gegebenenfalls Kontakt aufnehmen. Genau, das Thema Vorurteile. Du hast ja auch jetzt schon mal kurz darüber gesprochen, warum Menschen wohl Vorurteile gegenüber BDSM haben. Du hast ja zum Beispiel auch über das Thema Angst gesprochen. Alles, was fremd ist, ist erstmal so, löst erstmal eine Abwehrreaktion in uns aus, vielleicht auch eine Angst, weil man nicht genau weiß, okay, was passiert mit mir jetzt oder was macht das mit mir oder was bedeutet das für mich vielleicht auch? Ja.
Ja, also es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man an sich selber irgendetwas entdeckt, was erstmal nicht vielleicht einer erzogenen Norm entspricht. Die meisten Menschen sind nicht in einem BDSM-Kontext aufgewachsen. Das heißt, wir sind aufgewachsen und mit Familienzugehörigkeit oder eben auch nicht über Kindergarten und Schule im besten Fall haben wir unsere Erziehung bekommen und haben uns mit Dingen auseinandergesetzt. Und da kommt plötzlich etwas dazu, dass ich sage, ups, ich habe das Gefühl, in mir schlummert irgendetwas, das was mache ich damit? Das ist ja Angst. Und ganz, ganz viele, auch ganz viele von meinen Freunden haben BDSM-Fantasien, die in die früheste Kindheit zurückreichen. Na, also auch da. Was aber nicht heißt, dass du nicht auch noch mit 65 plötzlich sagst, oh, ich mag das aber gerne, so Füße zu massieren oder zu küssen oder von denen erregt zu werden. Also das kann ja durchaus zu jedem Zeitpunkt kommen. Aber ich glaube, daher kommt diese Angst. Da ist etwas, das gefühlt hatte ich immer so im Kopf, so das gehört sich nicht. Also genau, was wir vorhin mit diesem Thema pervers hatten. Das ist was Krankhaftes, das ist nicht gut. Ja, und dann tut das auch noch weh. Und dann ist das auch noch mit Gewalt verbunden. Ach, das ist doch nichts, ne? Und da, glaube ich, ist so dieser Punkt, weshalb da so diese Angst davor ist, sich vielleicht auch zu outen oder vielleicht auch auf andere Leute zuzugehen und zu fragen oder ja auch zu sagen oder an Anlaufstellen zu gehen. Und da gibt's aber gerade, und das ist ganz, ganz wichtig, für junge Menschen gibt es wirklich gute Anlaufstellen. Es gibt die sogenannte SNJG, ne? Also die junge Gruppierung sozusagen von SM-Lern. Oder es gibt in Duisburg, das ist ja jetzt in Nordrhein-Westfalen, aber gibt's Plateau 1001. Also ein tolles Projekt, wo es eben nicht nur um, also wo es um alle Arten des Lebens geht. Egal, ob du trans bist, egal, ob du irgendwie bi oder hetero oder homosexuell bist, ob du BDSM magst oder ob du Petplay magst, ist ganz egal. Ja. Und für Erwachsene gibt's also auch ganz viele Anlaufstellen und ganz viele Vereine. Natürlich auch, wo man sich engagieren kann. Und die gibt es eigentlich in jeder etwas größeren Stadt mittlerweile. Klar, das muss nicht die Anzahl geben, die es vielleicht im Ruhrgebiet gibt oder die es in Hamburg oder in Berlin gibt. Ne? Aber da einfach wirklich mal schauen nach Vereinen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder vielleicht auch mal, wenn es irgendwann wieder soweit sein sollte und die Prides stattfinden, da gibt's ja auch ganz häufig Stände, wo es mal Informationsmaterial gibt, wo ich vielleicht auch mal hingehen kann. Und wenn ich noch nicht den Mut habe, die Leute anzusprechen, dann nehme ich mir vielleicht einfach mal einen Flyer mit. Mm. Und dann lese ich das und dann lese ich den zu Hause und dann gehe ich den nächsten Schritt. Das muss nicht von jetzt auf gleich sein. Und dann, wie gesagt, dann die Hoffnung, dass irgendwann dann auch wieder der Austausch in Kontakt mit anderen auf Stammtischen und Partys eben sein wird.
Ja.
Ja.
Die nächste Frage ist, wie kann man denn Vorurteilen begegnen?
Ja, also ich glaube, da ist es einfach wichtig, das, was wir gerade schon hatten. Mhm. Ne? Also wirklich zu überlegen, hat da jemand ein Vorurteil mir gegenüber geäußert wirklich? Mhm. Oder ist das ein Vorurteil, was ich mir selber, vielleicht auch durch meine Erziehung, durch mein Heranleben, selber im Kopf mache? Oder weil ich auf einem drittklassigen Fernsehsender eine Sendung gesehen habe, wo jemand in ein Domina-Studio geht und verhauen wird und danach auch noch irgendwie vom Andreas Kreuz fällt. Ist ja immer so, das ist ja immer so die Überlegung, sind das Vorurteile, die ich mir selber mache? Also sind das Vorurteile, wo ich sage, das ist ein Vorurteil? Und da ist es genau das, was ich vorhin eben auch sagte, immer zu überlegen, ab wann ist es denn auch ein Vorurteil? Mm. Oder ab wann ist es BDSM? Wann reagierst du auf Dinge, die jemand nicht mag? Ne? Wenn jemand sagt, oh, ich finde aber schwarze Kleidung doof, weil ihr seid ja alle so, früher, es gab mal die Emos, ne? Oder das sind ja alle Satanisten. Dann ist das ja auch ein Vorurteil. Mm. Ein Vorurteil macht ja was. Es ist ja ein Nichtwissen. Mm. Nicht wissen der Situation. Und dann heißt es nur Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und wir gehen immer davon aus, dass wir nicht mit irgendeinem Troll reden, sondern mit einer halbwegs intelligenten Person. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, den Menschen zu sagen, ich spreche gerne mit dir darüber und ich erkläre dir gerne das, was du wissen möchtest, wenn du mich erklären lässt.
Ja.
Ich glaube, anders kannst du sonst Vorurteilen nicht begegnen. Und die Leute, die immer werden sagen, ah ja, alles perverse, Leder mit Peitschen, die werden das auch immer sagen, egal wie du, wie viel du mit denen sprichst. Also es kommt ja mal auch auf die geistige Flexibilität an, die jemand dann hat.
Ob die sich auch drauf einlassen können.
Ja, genau.
Wir haben jetzt gerade schon über 50 Shades of Grey gesprochen. Du hast jetzt auch gerade von dieser Geschichte gesprochen, jemand fällt da vom Andreaskreuz. Wie wird denn BDSM generell so in den Medien dargestellt?
Also ich glaube ganz in zwei klassischen Varianten. Mhm. Nämlich die eine klassische Variante ist, Domina trifft auf Menschen oder auf Mensch, den sie, in dem Fall sie, bestraft. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was viele sehen. Ich hatte neulich noch ein nettes Gespräch mit ein paar Freunden, die gesagt haben, uns ist mal aufgefallen, das sind irgendwie immer, so nach außen ist es immer die Domina, die irgendwen verhaut. Das hat aber was damit zu tun, dass es mehr Sexarbeiterinnen gibt, die als Domina arbeiten, als Sexarbeiter, die als sogenannter Dominos arbeiten. Mhm. Und die andere Bereich ist dann tatsächlich Shades of Grey. Da hast du ein gut aussehenden, dominanten, erfolgreichen Prince Charming, der bisschen gestört ist.
Bisschen, ja.
Und der eine junge Frau vereinnahmt. Ja. Und das ist, glaube ich, so das klassische Bild. Also du hast so die Dominas und die Dominas werden ja auch ganz häufig in Latex, Lack und Leder mit sehr hohen Schuhen dargestellt. Mhm. Dass du aber auch, ich finde es so spannend, wie viele wirklich zierliche, kleine, sehr weibliche und auch oftmals sehr feminin in Kleidchen, also ich nenne es jetzt wirklich mal so, gekleidete junge Frauen, die ich kennengelernt habe, die so viel Dominanz an den Tag gelegt haben und was so sexy war, weil sie in dem Moment natürlich etwas ganz anderes eigentlich ausgestrahlt haben und dann eine Dominanz oder manchmal sogar auch einen Sadismus an den Tag gelegt haben, wo ich selber gesagt habe, oh wow, ne, also das ist jetzt richtig heiß, also das fand ich dann auch wirklich sehr, sehr sexy, sehr toll. Mhm. Und ich glaube, das hat immer so was damit zu tun, was so Medien mit uns machen. Mhm. wie es dargestellt wird. Es gibt keine Filme großartig zu dem Thema. Es ist, es gab dann mal 2, 3 schlechte Filme auf Netflix und auf irgendwie Amazon Prime und Co. Weiß nicht, dürfen wir das alles sagen? Jetzt müssen wir alle nennen, ne? Nee, aber weißt du, was ich meine? Also auf diesen ganzen Streaming-Diensten gab's, gibt es irgendwelche Serien oder irgendwelche Filme. Aber es gibt eben auch ein paar, wo du sagst, okay, da ist es schon in Ordnung, aber in der Regel ist es immer die böse Domina verhaut irgendwen oder ich bin der dominante Typ, bin in meiner Kindheit irgendwie gestört worden durch irgendwelche Dinge und jetzt bin ich reich und dominant und flieg Hubschrauber und besorg mir junge Frauen, die sich unbedingt als allererstes rasieren müssen und kleine Hängerchen anhaben. Da mag vielleicht der ein oder andere BDSM-Oberdom jetzt auch sagen, ja genau, und genau das finde ich gut. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Mm. Das kann er auch tun oder sie auch tun. Aber das ist einfach die Darstellung. Und die stimmt einfach nicht.
Was ich da jetzt auch nochmal ganz interessant finde, ist dieses, ich habe in der Kindheit Schlimmes erlebt. Das klingt ja auch schon wieder so nach diesem Motto pathologisieren. Und da muss ja psychisch irgendwas schiefgegangen sein, dass die Person jetzt auf BDSM steht.
Ja, genau. Und das ist ja das, was zum Beispiel in Shades of Grey ja auch eben thematisiert wird. Mhm. Dieser Junge hat in seiner Kindheit Schlimmes erlebt und wird deswegen, ne, kommt der dazu, Frauen zu bestrafen und das irgendwie damit zu kompensieren. Mhm. Ich mag nicht ausschließen, dass es bestimmt ein paar Prozent Fälle gibt, wo das genauso ist. Mhm. Mir ist keiner bekannt. Mhm. Ich kenne viele Menschen, die im jüngsten Alter, wie gesagt, auch schon im Kindergarten festgestellt haben, dass sie es toll finden, wenn die kleinen Mädchen sie treten. Oder ich gebe das auch zu, ich habe die Jungs immer an den Baum gefesselt. Mhm. Und da denkst du, ja gut, das haben wir alle gemacht und früher und hier und da. Ja, durchaus gibt es solche Spielarten, aber einfach mal zu überlegen, wie war denn da die Heftigkeit, wie häufig ist das vorgekommen? Und da kann ich mich miteinander oder kann ich mich auch mit meiner Person auseinandersetzen. Oder kann es auch sein lassen. Mhm. Also, wenn es mich nicht psychisch belastet, dann ist das doch okay. Dann ist es schön, so einfach zu spielen und zu sein. Aber niemals würde ich sagen, nur weil jemand eine schlimme Erfahrung in seiner Kindheit gemacht hat, wird der plötzlich zum BDSMler. Das würde ja mit dem Grundsatz safe, sane und consensual eigentlich, das würde ja schon nicht passen.
Ja.
Also aus irgendeinem anderen Grund Menschen zu bestrafen als aus eigener Lust. Und es gibt die paar Psychopathen und Soziopathen, die hast du immer. Ne? In 0, ich weiß nicht wie viel Prozent der Weltbevölkerung, die aus Lust Menschen wehtun und noch schlimmere Dinge. Gut, das hat aber auch da wiederum dann nichts mit SM oder BDSM zu tun.
Ja. Ja. Ist vielleicht auch nochmal gut, dass wir das angesprochen haben, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das wird oft auch in so eine Ecke geschoben oder dass oft dann eben auf dieses psychopathologische dann hinausgegangen wird, wie ja, wenn er oder sie auf das untersteht, dann muss doch irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen sein, dann muss diese Person doch irgendwie psychisch krank sein und
und auch da, auch die gibt es ganz bestimmt, die schlimme Dinge erfahren haben und die SM betreiben, aber ich glaube, dass viele Leute dann SM betreiben, weil sie SM oder BDSM betreiben wollen und nicht, weil sie da etwas kompensieren wollen. Und auch die wird's geben, ganz bestimmt. Wie gesagt, ich kenne da nicht viele, die das aus dem pathologischen Bereich dann sozusagen oder als Kompensation, als Traumabewältigung etc. machen. Sondern eher die, die sagen so, ich kann mich halt wirklich an viele Dinge erinnern, die früher in meiner Kindheit waren und die mögen gut gewesen sein oder eben auch im schlimmsten Fall nicht gut. Aber das hat nichts damit zu tun, was ich heute sexuell bevorzuge. Mhm.
Ja. Gibt es sonst noch was du zum Thema BDSM, wie es in den Medien dargestellt wird, noch sagen möchtest? Irgendwelche Eindrücke?
Also ich finde, es ist, also auch da, ne, haben wir wieder dieses Shades of Grey Thema. Das war dann eine Zeit lang ein bisschen mehr auch in den Medien, auch wenn es so Reportagen gab, kam immer ein bisschen mehr. Ansonsten, glaube ich, ist das relativ zurückgegangen, hat sich wieder so normalisiert. Als Beispiel, weil wir beide ja auch auf Instagram aktiv sind, da ist es spannend. Also da gibt es ja auch wirklich bestimmte Hashtags, die du auch nicht benutzen darfst, kannst, sollst, wie auch immer. Mhm. Die BDSM-Seiten tauchen auch nicht so häufig auf und die werden auch viel, viel häufiger gesperrt, weil man muss natürlich auch gucken, ist es ein sensibler Inhalt oder nicht. Aber ansonsten, glaube ich, ist es so, es wird noch so seine Jahre dauern und es wird ganz häufig weiter stereotyp damit gespielt werden. Und ich sag mal so, die meisten BDSMler, die ich jetzt so kenne im Freundeskreis, glaube ich, belächeln das und manchmal ärgern wir uns auch drüber und sagen, ach Mensch, das ist ja doof, die und die Werbung. Aber das, da stehst du dann irgendwann drüber. Ja.
Du hattest.
Ich weiß nicht, ob sich, ach so, sorry.
Nee, sprich weiter.
Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut, ne? Ob sich da noch was ändern wird. Mhm. Aktuell nehme ich es nicht so wahr, dass da irgendwie was ist. Da muss wieder irgendein Skandal wahrscheinlich passieren oder irgendein Film kommen. Vielleicht auch mal einer, der das Ganze ein bisschen anschaulicher darstellt. Aber das wird jetzt bei den Hollywood-Filmen nicht der Fall sein. Und bei Deutschfilmen ist das halt immer nochmal so eine, ja, es gibt deutsche Filme, es gibt auch BDSM-Filme, auch Dokumentarfilme, die man sich anschauen kann. Aber es ist immer so die Sache, die guck auch ich mir dann und denke so, ach, das ist entweder schön oder, na, es ist ja jetzt auch nicht wirklich realistisch. Das ist ganz normale Menschen, große, kleine, dicke, dünne, sehr, sehr junge, es gibt eine sehr junge Gemeinde wirklich auch, und auch sehr alte und eben Menschen mit Behinderung und Menschen aller Couleur und Menschen, die jeglicher Art, also das sind ja eben ganz, ganz viele Menschen, die da aufeinandertreffen und das ist eigentlich sehr toll. Und deswegen machen die Partys auch so viel Spaß, dass die Leute kleiden sich, wie sie möchten. Die leben das aus, wie sie möchten. Und sind halt, es ist eine sehr schöne Freiheit, die man da so, oder die ich da immer so gespürt habe.
Total.
Und da hoffe
schön.
Ich, dass das doch so kommt, mal wieder.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie beeinflusst denn die Pandemie gerade das Ausleben von BDSM?
Ja, also ich glaube, dass es schon eine starke Beeinflussung ist, ne? Aber gerade weil wir reden natürlich von zwischenmenschlichem Kontakt. Für manche ist es auch schwer, zu Hause das auszuleben. Du hast Nachbarn, die dich hören. Du hast vielleicht auch Kinder. Du hast nicht die Möglichkeit, am Wochenende in einen Club zu fahren, so laut zu sein, so ausleben zu sein, ne? Das geht halt nicht. Letztes Jahr, da hast du dir Zeit fürs Ausgehen genommen. Und das war dann so, sich Zeit zu nehmen, vielleicht auch hübsch zu machen, wie hübsch man sich selber machen will, oder sich einfach mit der Thematik zu beschäftigen, sich vorzubereiten, was eventuell an so einem Abend passieren kann. Und zu Hause, weil wir ja fast alle zu Hause sind, nimmst du dir dann nicht so die Zeit und du machst kein Date mit deinem Partner, der Partnerin und sagst, wir machen das heute Abend, weil du dann auch nicht weißt, was ist jetzt, hören die Nachbarn das oder dann hast du keinen Kontakt zu anderen, neuen Leuten, neue Spielpartner kennenzulernen oder eben auch neue Praktiken vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Das geht nicht. Es gibt mittlerweile so ein paar Internet-Stammtische. Und es gibt auch zum Beispiel, wenn man jetzt über das Thema erotische Hypnose, BDSM und Hypnose, da gibt es zum Beispiel auch witzigerweise aus Hamburg die Undine und den Jochen, die haben Hypnokink und die machen zum Beispiel Hypnose, BDSM-Sessions sozusagen via Zoom auch. Wir hatten das jetzt mal, dass wir ein Wochenende uns mit Freunden, die sich teilweise kannten und teilweise auch noch gar nicht kannten, getroffen haben und da einen kleinen BDSM-Austausch hatten, ein verbales Spiel gespielt haben und das war so schön. Und wir hatten wirklich, haben uns alle zusammengeschaltet und hatten es vorbereitet und wir haben seit langem nicht mehr wirklich ganz gezielt, ohne dass man über Katzenbabys und über Pollenallergie spricht, wirklich nur mit dem Thema BDSM beschäftigt. Also das geht schon, aber es ist eine, ich finde, eine sehr, sehr große Beeinflussung. Die ganzen Messen, die ganzen Partys, das ist alles natürlich ausgefallen. Und das war eben toll. Also manchmal, auf, es gibt ja auch Messen, wo du Verkaufsstände hast und da kommst du ja allein schon mit den Leuten ins Reden, dass einer sagt, oh, nehm den lieber mal nicht und schon zack, hast du einen Kontakt. Und dann kann es passieren, dass aus einem wildfremden Kontakt plötzlich ja, ein längeres Gespräch wird und so weiter und so fort. Und dann trifft man sich abends auf einer Party nochmal und das fällt tatsächlich alles weg gerade.
Ja. Ja.
Da geht's, glaube ich, der BDSM-Szene wie so vielen anderen Bereichen auch.
Ja.
Ja.
Du hast ja jetzt auch schon viele Anlaufstellen genannt. Vielleicht noch mal so eine Frage. Wenn jetzt jemand merkt, okay, ich habe so eine bestimmte Vorliebe und ich möchte die ausleben, wo kann ich mich informieren?
Ja, also erstmal ist es natürlich die Frage, kann derjenige das selber definieren? Also weiß der, was das ist? Wenn wir von Dingen sprechen aus dem SM-Bereich und ich sag jetzt mal, Fußfetisch oder Trampling mag ich gerne, also das ne, auf mir stehen zum Beispiel, oder ich möchte das selber praktizieren. Oder auch, man kann auch noch ein bisschen weiter gehen und es gibt ja auch noch Fetische, die mit Körperflüssigkeiten zu tun haben. Dann ist tatsächlich die erste Anlaufstelle sind Foren in den genannten Internetseiten, würde ich jetzt mal sagen. Also von der Sklavenzentrale über FetLife, über JoyClub, ne, Kink.com, solche Dinge. Da sich einfach erstmal zu informieren, zu gucken, was gibt's da für Gruppen. Das würde ich nicht über Facebook oder über Instagram vielleicht direkt machen.
Ja.
Und ansonsten gibt's natürlich auch viel Literatur, und viele gute Literatur, wobei ich da immer so der Freund von eher englischsprachiger Literatur bin, weil bis auf ein Buch, was ich in Deutsch habe, ich da noch keine guten Bücher gefunden habe. Die ZuhörerInnen können dürfen mich gerne eines Besseren belehren, wenn sie eins wissen, da bin ich immer ganz dankbar. Ja, und dann, wenn es eben wieder irgendwann losgeht, es gibt für viele Vorlieben wirklich spezielle Partys. Es gibt Uniform-Partys und Latex-Partys. Es gibt Fußfetisch-Partys. Es gibt auch sogenannte Vorführungspartys, wo du, wie, das nennt sich, klingt wirklich hart, aber wie so eine Sklavenauktion hast, wo die Menschen vorgeführt werden. Aber wo die Menschen, die dort vorgeführt werden, die wollen da vorgeführt werden. Also das ist ja dann auch da wieder in Absprache. Selbst wenn man sich das selber nicht vorstellen kann. Ich für meinen Teil, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, habe aber im Freundeskreis ganz, ganz viele, die eine hohe, eine ganz starke Erregung nur bei dem Gedanken daran haben, da wirklich vorgeführt zu werden. Und ich glaube, aktuell ist es einfach wirklich schwierig. Da hilft uns das Internet wirklich viel, sich auszutauschen, sich auch mal zu trauen, zurückhaltend zu sein. Aber wenn man gefragt wird, dann einfach auch zu antworten und in den einschlägigen Foren, in BDSM-Foren, im JoyClub oder ne, Sklavenzentrale ist dementsprechend genau darauf ausgelegt oder FetLife. Da kann man wirklich viele Informationen sich holen und auch sich zu outen, in Anführungsstrichen, und zu sagen, ich bin neu hier. Ich weiß das nicht. Es gibt wirklich viele Menschen, die einen da ohne Hintergedanken, es gibt bestimmt auch die mit Hintergedanken, aber ohne Hintergedanken unterstützen. Ja. Und das gerne machen.
Ja. Das stimmt. Das sind auf jeden Fall auch sehr gute Tipps. Ich glaube, da können auch viele was mit anfangen. Ich denke, da hilfst du auch sehr vielen gerade weiter, die vielleicht sich noch informieren wollen, vielleicht noch nicht so ganz für sich klar haben, okay, hat meine Vorliebe überhaupt einen Namen? Gibt's das überhaupt?
Ja.
Weil das, also es ist ja auch schon irgendwo so ein, bestimmt auch ein Schritt der Erleichterung, wenn man merkt, okay, das Ding hat irgendwie einen Namen, meine Vorliebe, und das haben auch noch andere als ich, sonst hätte es ja keinen Namen.
Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, also ich, wenn wir so miteinander reden, dann ist das sehr sehr leicht und das sind auch mal tiefe Themen, aber wir lachen eben auch. Mhm. Und auch das ist zum Beispiel was. Erstmal tun die BDSMler meistens nichts. Mhm. Und das ist auch so dieses, wir dürfen auch lachen. Also wir hatten viele Partys, wo wir so viel gelacht haben und so viel Spaß hatten. Und da gibt's auch so einen Spruch, BDSMler, lach dich. Und das stimmt halt nicht. Das sind wirklich ganz lustige, nette Menschen, die eben vereint, dass sie eine spezielle sexuelle Vorliebe haben. Und das verbindet eben auch ganz stark. Das gibt ganz tiefe, enge Freundschaften, ganz tiefe Verbindung. Und das ist echt toll, wenn man dann erkennt, so, ach, du auch, bei dir ist das auch so. Und das ist schön, sich mit Menschen austauschen zu können, ohne drüber nachdenken zu müssen, was darf ich jetzt sagen und was darf ich vielleicht nicht sagen. Und ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es immer am allerwichtigsten zu sagen, gebt euch Zeit, macht das irgendwie langsam. Wie gesagt, ist noch kein Dom, keine Domina vom Himmel gefallen. Das darf man lernen. Und ich hatte ja erzählt, dass ich switche und also beide Seiten eben auch gerne bediene. Auch das war bei mir ein ganz großer Lernprozess. Bis ich das zum ersten Mal wirklich konnte, bis ich zum ersten Mal mich irgendwo hinknien konnte. Beim ersten Mal bin ich vor Lachen zusammengebrochen und habe gesagt, so, ja, ist das jetzt nicht dein Ernst, ne? Und habe wirklich gelacht, also wirklich tief, aus tiefster Seele gelacht, weil ich gedacht habe, wie absurd ist das denn hier? Und dann so nach und nach kommt man in eine Situation, wo man sagt, ach, mach das mal so. Und das ist genauso wie mit dem Handwerk. Vielleicht wird es irgendwann auch mal wieder Partys geben, wo sowas erlernt wird. Also es gab vor ein paar Jahren in Wuppertal einen tollen Club und die hatten so Workshops, wo die wirklich gezeigt haben, wie geht man mit Wachs um? Wie geht man mit Spanking um? Oder wie, ne? Also die das wirklich auch Leuten beigebracht haben. Und das war toll. Und das wünsche ich mir, dass es mehr solche Veranstaltungen gibt, wo dann halt im besten Fall auch Leute kommen, die sich trauen, dahin zu gehen.
Ja.
Genau.
Ja, schön. Ich würde sagen, wir wären damit schon fast durch mit unserer Folge.
Ja, das ist ja auch eine ganze Menge gewesen.
Das war auch viel. Aber ja. Ich habe noch eine allerletzte Frage, weil die stelle ich immer meinen GästInnen. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ich glaube einfach, das, was wir gerade schon hatten, nämlich traut euch und bleibt so, wie ihr selber seid. Verstellt euch nicht und habt keine Angst davor. Die Welt, das ist eine große, bunte Spielwiese. Und auch wenn die BDSMler häufig in schwarzen Kleidung oder schwarzen Klamotten rumlaufen, sind die im Herzen ganz bunt und ganz offen und ganz fröhliche Menschen und traut euch da einfach. Wir beißen, es gibt immer diesen Spruch, wir beißen nur, wenn ihr es wollt.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, damit war's das erstmal für dieses Mal.
Ja, wunderbar. Dankeschön auf jeden Fall, dass ich die Möglichkeit hatte, da über dieses ja eben doch wichtige Thema mit dir zu sprechen. Fand ich ganz, ganz toll.
Ich danke dir, weil für deine Offenheit, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und dein Wissen. Ich denke, davon werden sehr, sehr viele Leute auch profitieren. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.